Kinder dürfen runtergehen zur Kinderstunde, wie gesagt. Ich möchte noch gerne ein kurzes Gebet sprechen, aber ihr dürft ruhig sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir jetzt miteinander diesen Gottesdienst feiern dürfen. Ich danke dir, dass wir dich einladen dürfen, dass du gegenwärtig bist, wie du es verheißen hast. Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, so werde ich mitten unter ihnen sein. Und darum bitte ich dich, Herr, dass du gegenwärtig bist, dass du zu uns sprichst durch dein Wort und dass wir sitzen mit offenen Herzen und dass du in unser Herz hineinsprichst. In deinem Namen bitte ich das. Amen. Einen kleinen Gruß gebe ich mal ungefragt weiter vom Daniel. Der ist heute Morgen, eigentlich wäre er hier gewesen. Man hat aber dann rausgekriegt, dass es irgendwelche Missverständnisse gegeben hat. Und dann muss der Papa halt mal wieder herhalten. Der Daniel ist in der FEG heute Morgen, wird dort Kanzeltausch machen. Also liebe Grüße von Daniel und von Ruth, warum, dass die heute nicht da sind. Ja, ich möchte euch keinen Schauspieler vorstellen und auch keinen Film, sondern ich will euch mit diesen zwei oder drei Personen heute Morgen die Predigt halten. Die Emmaus-Jünger, die in dem, ich hoffe, man sieht es ein bisschen einigermaßen, von diesem weltbekannten Dorf Emmaus. Die sind dort auf dem Weg von Jerusalem nach diesem Dörfchen, liegt ein bisschen unterhalb, vielleicht so ein Tagesmarsch von Jerusalem entfernt. Und eine gewisse Dame, die heißt Janet Brooks Gerloff, hat dieses Bild gemalt. Und sie ist in einem langen, hellen Klostergang in der Benediktinerabtei Corneli Münster in Aachen zu finden. An der Stirnwand eines Ganges hat sie dieses Bild aufgehängt. Ein Bild mit dem unerkannten Auferstandenen auf dem Weg zweier Männer nach den Geschehnissen an Ostern zu Jerusalem. Interessanterweise sind jetzt schon zwei Wochen gut her, seit wir Ostern gehabt haben. Aber zeitlich gesehen befinden wir uns immer noch am selben Tag der Auferstehung in Jerusalem. Es ist nur nachmittags, als die zwei Männer sich perspektivlos auf dem Weg nach Emmaus machen. Warum sie dahin gehen, ist nicht bekannt, wird nicht gesagt. Es wird ein Name genannt, der Kleophas, der von diesem Geschehen dem Lukas, dem Evangelisten, berichtet hat, wohl. Diese Geschichte finden wir nur im Lukas-Evangelium. Und wie wir wissen, hat dieser Lukas, dieser Evangelist, es wert geachtet, diese Geschichte zu recherchieren und niederzuschreiben, damit wir uns in diesem Geschehen uns einfinden können, warum Jesus Christus gestorben ist. Dieser Bericht, den wir da drin finden in diesem Evangelium, ist ein einziger Bericht über Jesus Christus und eine Theologiestunde, bei der ich gerne dabei gewesen wäre. Wir wollen diese Geschichte uns mal zu Gemüte führen. On the road again, wieder auf der Straße, so habe ich das überschrieben. Die Emmaus-Jünger sind wieder auf der Straße. Früher hatten sie ein Ziel mit Jesus, aber jetzt gehen sie allein, ohne Jesus, auf diesem Weg. Man könnte es meinen, dass sie alleine sind, aber diese angedeutete Skizze einer unsichtbaren Person, die mitgeht, das finde ich sehr stark ausgedrückt von dieser Künstlerin, wie sie einerseits diesen diese Person Jesu Christi zeichnet, aber nur andeutet. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir sehen oft als Christus nicht, aber trotzdem ist er da. Trotzdem geht er mit uns durch unseren Alltag. Trotzdem ist er gegenwärtig, obwohl wir ihn nicht sehen. Ich habe es überschrieben. Jetzt kann ich selber nicht lesen. Das Leben gelingt nicht immer so, wie wir Menschen es uns wünschen. Das Leben ist kein Ponyhof, so sagen wir es. Das Leben ist immer so, dass es immer anders da ausgeht, wie wir uns das gerne hätten. Das Leben ist kein Ponyhof. Wir haben Erwartungen, wir haben Ziele, wir haben Wünsche in unserem Leben, wir haben Wünsche und Erwartungen an mich. Ich möchte gerne etwas erreichen. Ich möchte gerne etwa ein Ziel erreichen. Ich habe Erwartungen an mich, an meine Fähigkeiten. Ich möchte etwas tun. Ich möchte etwas lassen, was mir nicht gefällt. Und trotzdem passieren Dinge, die ich nicht in der Hand habe. Ich bin manchmal den Umständen unterworfen, die ich nicht lenken und nicht steuern kann. Ich habe Erwartungen an andere. Ich habe Erwartungen an meine Frau. Ich habe Erwartungen an meine Gemeinde. Ich habe Erwartungen an meine Freunde. Von meinen Feinden möchte ich gar nicht darüber erst reden. Ich habe Erwartungen und Ziele und Wünsche an andere, aber ich weiß genau, Menschen können mich enttäuschen. Das ist die Erfahrung, die ich jetzt mit 67 Jahren gemacht habe. Menschen können dich enttäuschen, und zwar gnadenlos. Wir haben Umstände, die wir nicht lenken und nicht steuern können. Da ist eine Beförderung vielleicht fällig. Bin ich derjenige, der in diesen Genuss kommt, diese Beförderung zu erhalten? Oder ich werde vielleicht mal irgendwo ein Chef im Geschäft. Ich werde selbstständig, habe einen eigenen Laden. Ja, und die Umstände machen es so, dass ich diesen Laden wieder zumachen muss, weil ich keine Geschäfte habe, weil ich kein Geld einnehme. Alles erlebt in meinem Leben. Wir haben aber auch Erwartungen an Gott, wie Gott sein soll, wie Gott in unseren Gedanken, in unseren Wünschen handeln muss. Gott muss so handeln, wie ich es mir gerne vorstelle. Ich habe da einen Automat, da ist oben ein Schlitz rechts oben, da schmeißen wir ein 5-Euro-Stück rein oder ein Euro-Stück und dann drücke ich irgendwelche Tasten und dann macht es blub, unten kommt eine Flasche Cola raus oder wie auch immer. Wir haben so unser Anspruchsdenken, unsere Erwartungen an Gott, dass Gott immer so handeln muss, wie wir als Schriftgelehrte ja in der Schrift lesen. So muss Gott handeln. Aber er tut's nicht. Er tut's nicht. Er ist mit seinen Jüngern 3 Jahre unterwegs gewesen. Er hat ihnen immer wieder erklärt, ich bin der Messias. Ich muss sterben. Sie haben es nicht begriffen. Er hat immer anders gehandelt, wie scheinbar unser Verständnis ist, wie wir Gott denken. Wie wir Gott denken, so muss Gott auch dann handeln. Und er macht es dann immer gerade so, dass es nicht so kommt, wie wir uns das gerade vorstellen. Es gibt eine Definition: Erwartungen sind Vorstellungen, Annahme oder Wünsche. Jetzt gehe ich doch mal rüber. Etwas oder jemand.
jemand zu sein, wie etwas oder jemand zu sein hat, ein steingemeißeltes Bild der Zukunft auf Basis der eigenen Auffassungen vom Richtigen und Falschen.
Das ist unsere Erwartung, wie Gott zu sein hat. Er muss so handeln, wie wir uns das vorstellen, wie wir unsere Erfahrungen im Leben gemacht haben. Aber das tut er nicht. Gott hat seinen eigenen Plan. Gott hat seinen eigenen Weg mit uns, mit dir und mit mir. Ich habe diesen ersten Gedanken mal mit einem Hauptwort überschrieben. Ich möchte mich mit dem Tiefpunkt der Jünger beschäftigen. Sie waren vielleicht Jünger aus dem engeren Kreis, Entschuldigung, und trotzdem müssen es besondere Menschen sein, denen Jesus erscheint. Es sind diese zwei Männer, denen er jetzt begegnet. Nicht am Grab, nicht Maria Magdalena, nicht Petrus und Johannes, sondern diese zwei Jünger. Denen ist es der Wert, denen will er begegnen an diesem doch so großen Tag, obwohl es die Jünger noch gar nicht überrissen haben, obwohl es die Personen noch nicht verstanden haben, was eigentlich dieses große Geschehen an diesem Tag war. Es ist der Tag, an dem die Sünde keine Macht mehr, in dem der Tod keine Macht mehr über unser Leben bekommen kann. Wir sehen zwei Menschen in größter Trauer mit enttäuschten Erwartungen. Obwohl man die Gestalten auf dem Bild nur von hinten sieht, versteht es die Künstlerin gut, die innere Qual der beiden darzustellen. Da ist zu einem die dunkle, fast schwarze Farbe, die Trauer und Verzweiflung zum Ausdruck bringt, aber auch diese gebeugte Haltung. Der Kopf ist nicht oben, ist nicht frei. Die Schultern sind eingefallen, der Kopf geht nach unten. Man sieht nur noch das, was vor den Füßen liegt. Man kann so richtig diesen Zerbruch in diesem Leben erkennen, dieser Jünger. Und es wird eine Formulierung gebraucht, und wir hatten doch geglaubt. In diesen Worten nimmt man den ganzen Zerbruch, den ganzen Verlust, den man erlebt hat. In diesen Worten spürt man die totale Verzweiflung. Und jetzt versuche ich es mal vorzulesen. Ich weiß nicht, ob ihr es richtig sehen könnt. Ich habe mir das in der Bibel rausgesucht. Da steht: Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Circa eine Tagesreise. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte, und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und sie blieben, er sprach zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleophas antwortete und sprach zu ihnen: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und kreuzigten. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen sollte. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch dabei bin. Ja. Ich habe diesen ersten Form... Moment. Jetzt macht es nicht. Okay. Jesus stellt den Jüngern eine Frage. Worüber redet ihr miteinander auf eurem Weg? So fragte er sie. Jesus weiß nicht, was geschehen ist? Er weiß doch die Antwort auf diese Frage. Warum dann diese Frage überhaupt? Wenn Jesus eine Frage stellt, dann macht er es sehr, sehr bewusst. Er kennt die Antwort, aber er stellt diese Frage nicht, um irgendeine Information zu bekommen, sondern er stellt die Frage den Jüngern. Er will mit dieser Frage in den Jüngern etwas auslösen. Er möchte, dass die Jünger das nochmal reflektieren, was sie gehört haben, was geschehen ist, was passiert ist. Jesus stellt die Frage, damit er will etwas erreichen. Er will, dass die Jünger nochmals reflektieren, was geschehen ist. Jünger Jesu, die ihren Lebensinhalt, ihre Zukunft, ihre Hoffnung und Erwartungen und einen Freund verloren haben. Sie haben keine Hoffnung, sie haben keine Erwartungen mehr. Sie sind enttäuscht von den Menschen, von ihren Erwartungen. Sie sind enttäuscht vielleicht auch von Menschen und von Gott. Es ist irgendwas weggebrochen, was ihnen Zukunft und Hoffnung gegeben hat. Das haben sie verloren. Sie wurden im wahrsten Sinne enttäuscht. Haben sich vielleicht vorher getäuscht und diese Täuschung muss nun weggenommen werden. Sie muss enttäuscht werden, diese Hoffnung. Die Karte, auf die sie alles gesetzt haben, hat verloren. Kennt ihr das im Roulette? Dann setzt man sein ganzes Geld auf die rote Farbe. Welche Farbe kommt dann? Schwarz. Dann macht der Croupier, so heißen die Männer, mit dem langen Stöckchen, die machen einmal hier so, dann ist die ganze Summe weg. So muss man sich das vielleicht vorstellen, wenn man alles, worauf man gesetzt hat, nun plötzlich weg ist, das ganze Geld, die ganze Hoffnung, wo man doch gehofft hat, wenn es rot wird, dann habe ich die doppelte Summe. Und jetzt habe ich gar nichts mehr. Meine Hoffnungen sind dahin. Ich habe nichts mehr, was ich jetzt noch an Geld haben kann. Manche sind erschöpft in unseren Reihen, müde vom Kämpfen, überfordert. Wir wollten eigentlich viel, viel mehr noch haben in unserem Leben. Aber wir schaffen es nicht. Da kommt eine Krankheit auf dich zu und von einem Tag auf den anderen hat sich die Welt gedreht. Da geht eine Falltür auf und die geht nach unten. Und man meint, man stürzt ins Bodenlose und hat keine Hoffnung mehr. Die ganze Enttäuschung wird in diesem einen Satz deutlich und wir hatten doch gehofft. Wir haben doch gehofft, dass Jesus Christus kommt, die Römer vertrimmt und sie ins Mittelmeer schmeißt. Und dann haben wir wieder unseren eigenen Staat. Unser Israel wird wieder wie früher. Pustekuchen. Ihr kennt ja das, wie die jetzt im Frühling, wenn der Löwenzahn so richtig schön gelb blüht, aus dem ganzen der ganzen gelben Pracht. Er hat plötzlich so ein Schirmchen und man bläst dagegen, der Wind bläst da rein. Wir Kinder haben, oder ich als Kind habe es immer gern gemacht, wenn man da den Löwenzahnsamen dann weggeblasen hat und der fliegt in sämtliche Richtungen. Das ist die Hoffnung, da geht sie dahin. Und wir hatten doch gehofft. Deutlicher kann man es nicht sagen. Erwartungen wurden nicht erfüllt. Gott hat nicht geholfen, scheinbar. Das Fundament, auf das sie gesetzt haben, ist nicht mehr da. Es trägt nicht. Aber Jesus geht sehr behutsam, obwohl sie es noch gar nicht wissen, dass der dann daneben herläuft, eigentlich Jesus selber ist, geht Jesus mit ihnen sehr behutsam um. Er will, dass die Jünger ihre eigene Not selber formulieren, dass sie es sagen, was passiert ist. Das sind die Obersten gewesen, die haben Jesus gefangen genommen. Es ging ihnen schnell genug, dass sie ihn ans Kreuz nageln konnte. Und dass Jesus auch gestorben ist und begraben wurde. Das will Jesus von ihnen hören. Er will, dass sie nochmal drüber nachdenken, ja, was ist denn da passiert? Es gibt viele, die sich ähnlich fühlen wie die beiden Männer, von Menschen enttäuscht, von Gott enttäuscht. Und vielleicht hast du das vielleicht noch niemals zugegeben, dass du diese Enttäuschung so erleben kannst. Die beiden ziehen Konsequenzen, sie gehen, soweit die Füße tragen. An diesem Nachmittag reicht es gerade noch bis Emmaus. Da hat es nochmal ein bekannter Prophet getroffen, der hat sein Schifflein bezahlt und ist weggefahren von Haifa. Ziel, die weiteste Ecke der damaligen Welt. Der Prophet heißt Jona. Ihr wisst ja, wie es ausgegangen ist. Kam dann ein Unterwassertaxi und hat ihn wieder zurückgebracht. Sie schaffen es gerade noch, diese 60 Kilometer oder diesen Tagesmarsch gerade zu gehen, 60 Stadien sind es. Weg von Jerusalem, weg von Freunden, sie sind gerade noch mal zu zweit, früher waren sie eine ganze Schar, die mit Jesus gezogen ist, weg von Gott, weg von Jerusalem, sie haben nichts mehr zu erwarten. Frage an uns, was erwarte ich noch von meinem Leben? Bin ich vielleicht auch schon gegangen? Innerlich erwarte ich noch was im Leben und erwarte ich noch was von Gott, auch heute Morgen. Ist Gott noch da, obwohl wir ihn nicht sehen? Redet noch Gott zu uns? Ich denke, wir können uns in diese beiden Männer hineinversetzen. Wir können uns hineinversetzen, wie es ihnen ging. Ja, es geht dann weiter. Es gibt einen Umbruch. Jesus geht ihnen nach, obwohl sie ihn Gott verlassen haben. Aber Jesus geht uns auch nach. Sie merken es allerdings am Anfang nicht. Ihre Augen sind geschlossen, sind verschlossen worden, sie sind gehalten worden, dass sie Jesus nicht erkennen. Und Jesus lässt das zu. Jesus lässt diese Zeit des Zerbruchs zu, damit du merkst, dass du nicht allein bist, dass gerade in diesem tiefen Zerbruch dir Jesus begegnen möchte. Haben wir es verstanden? Jesus möchte in diesem tiefen Zerbruch dir begegnen. Er ist daneben. Er geht mit uns. Gerade in diesem tiefsten Zerbruch möchte Jesus uns mitteilen, Martin, ich bin da, ich gehe mit dir. Und du darfst das auch mitnehmen, dass du Jesus auch das sagen kannst, dass du in diesem Zerbruch auch deine Liebe Not hast. Dass du deine Hoffnungen verloren hast, das darfst du Jesus sagen. Das will er von diesen Jüngern erreichen. Du darfst ihm, wie an dem Beispiel der Jünger zu erkennen ist, du darfst Jesus deine Not bringen. Du darfst ihm sagen, wie es dir geht, dass du dich fühlst oder dich bescheiden fühlst, sagen wir mal so. Klingt besser, was ich ausdrücken wollte. Schütte dein Herz vor ihm aus, so heißt es in dem Psalm. Was heißt ausschütten? Da kommt alles raus. Da wird ein Eimer Wasser ausgekippt. Wenn ich einen Eimer Wasser umschmeiße oder auskippe, da bleibt nichts mehr drin. Deswegen schütte dein Herz vor ihm aus. Leg Jesus das zu Füßen, was dich bedrückt. Und so langsam beginnt ein Umbruch. Ein Umbruch, was sei dir doch so schwer von Begriff. Ja, Vers 13 bis 36, ich lese euch vor, ja. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen im Herzen, zu Trägern alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Ja, von was hat Jesus da wohl geredet? Ihr Unverständigen und im Herzen zu Trägern alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen alle Schriften das, was ihn betraf. In meinem Computer gibt es einen Befehl, mein Programm, der heißt Seitenumbruch. Ich kann dann mitten, wenn ich irgendwie was aufgehört habe, mitten in der Seite, kann ich sagen, jetzt mache ich hier Schluss, ich fange eine neue Seite an. Und ich gebe dann diesen Befehl und dann plötzlich, zack, ist eine neue Seite da. Und ich kann wieder neu anfangen, weiterzuschreiben. Ich kann einen weiteren Gedanken einfügen, ich kann einen weiteren Gedanken entwickeln, der nichts mit dem ersten zu tun hat. Entschuldigung. Und so ist es auch in diesem Leben dieser beiden Männer. Jesus macht mit ihnen einen Seitenumbruch. Es beginnt etwas Neues. Die alte Seite ist zu Ende. Es beginnt eine neue Seite. Jesus sorgt für einen Umbruch, aber nicht für einen Abbruch. Was seid ihr doch schwer vom Begriff? Wie ist doch euer Herz träge? Ein großes Schiff braucht viele hundert Meter, bis es auf den Ruderausschlag reagiert. Ihr könnt euch doch noch daran erinnern, wie vor anderthalb, zwei Jahren da ein Schiff in die Schleuse Ilfetsheim gerast ist, hat das ganze Obertor beschädigt. Ich habe dort gearbeitet, in diesem Laden. Und was denkt ihr, hat die Kapitänin versucht zu machen? Sie hat wahrscheinlich in ihrer Verzweiflung das Schiff sämtliche bis zum Anschlag auf eine Seite lenken wollen Richtung Land. Was hat sie getroffen? Genau die Mitte der Schleuse. Schleuse war natürlich kaputt, ihr habt es ja mitgekriegt, waren ja einige Bilder in der Zeitung. Die hat wahrscheinlich, als es bemerkt hat, oh, da wird es jetzt langsam eng. Ein Anker kann ich nicht mehr werfen hinten, das ist so eine Notfallreaktion, dass man einen Anker wirft, aber bis der Anker greift und der Rudereinschlag wirksam wird, da hat dieses Schiff nicht mehr drauf reagiert. Wahrscheinlich kein Millimeter ist es abgebogen. Ein Containerschiff, da gibt es ja diese riesen Containerschiffe, was weiß ich, im Hamburger Hafen haben wir es ja gesehen, schon mal als wir dort in Hamburg waren. Diese Schiffe reagieren kilometerweit, fahren die erstmal noch geradeaus, bis dann irgendwann mal ein Rudereinschlag sichtbar wird oder spürbar wird. Wie ist doch euer Herz träge? Unser Herz lässt keine schnelle Hasenwendungen zu. Erkennt ihr die Hasen, wenn die da auf der Flucht sind? Die schlagen ja immer diese Haken. Ne? Mit einem Schiff ist sowas nicht zu machen. Da ist so viel Masse unterwegs, die kriegst du nicht gelenkt, die kriegst du nicht gesteuert. Was seid ihr doch blind? Habt ihr immer noch nicht die Kurve gekriegt? Wo ist denn euer Glaube? Wo ist denn eure Hoffnung? Ich frage es mal ein bisschen zynisch. Ihr seid doch alle diese Profis. Ihr könnt's doch. Ah ja, mit Glauben, da erreicht man alles. Ihr müsst nur glauben, so heißt es doch in manchen Kreisen. Und wenn du es nicht erreichst, dann hast du zu wenig Glauben gehabt. Wenn du nicht gesund wirst, hast du zu wenig Glauben gehabt. Wo bleibt denn da euer Glaube? Das sind die Profis, die Vollprofis, denen man eigentlich mal sagen müsste, du solltest eigentlich mal deinen Glauben überprüfen. Ihr glaubt der Lüge, der Täuschung, die uns der Teufel einflüstert. Ihr vertraut nicht, ihr glaubt nicht den Propheten. Der versprochene Retter musste dies alles erleiden, um auf diesem Weg zu seiner Herrschaft zu gelangen. Ich hätte gerne bei dieser Theologiestunde mit Jesus teilgenommen. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Was hat er ihnen erzählt? Wo hat er mit angefangen? Hat er mit Adam und Eva angefangen und ihnen deutlich gemacht, wie schlimm dieser Vertrauensbruch damals war? Hat er dort nicht schon angedeutet, dass irgendwelche Tiere ihr Fell abgeben mussten? Also Tiere, was heißt abgeben mussten? Die haben ja den Reißverschluss ausgezogen und das Fell denen überreicht. Die mussten sterben. Der hat ihnen das Fell abgezogen, damit Adam und Eva geschützt waren. Dass sie nicht gefroren haben, dass sie nicht nackt waren. Hat er von Abraham und Isaak erzählt, als Abraham bereit war, seinen Sohn zu opfern, darzubringen, und es dann doch nicht getan musste? Hat er ihnen eine Vorlesung von der Stiftshütte gehalten, wie die Heiligkeit Gottes bezeugt? Hat er von der Stiftshütte den Opfern erzählt, wie die Opfer stellvertretend dargebracht wurden für die Schuld der Einzelnen? Oder hat er ihnen vom großen Versöhnungstag erzählt, der nur einmal im Jahr der hohe Priester hinein durfte? Aber bestimmt hat er ihnen auch von Jesaja und von dem leidenden Gottesknecht erzählt. Das ist hier. Er wurde verachtet, heißt es. Da Da berichtet Jesaja von diesem leidenden Gottesknecht. Und für viele Juden ist dieses Kapitel 53 in Jesaja schwer zu lesen, schwer zu deuten. Und alle, er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verabscheuten ihn. Versteht ihr, wir sind mittendrin. Als Jesaja dieses Bild sieht und wir schauen drauf zu. Wir schauen auf diesen verachteten Jesus Christus. Und wir sind genau wie die, die damals zugeschaut haben, auch wir haben ihn verachtet angeschaut. Er trug unsere Schuld für uns. Nicht er war gestraft, weil er etwas Falsches gemacht hat, zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort, sondern er ist bewusst diesen Weg gegangen, dass er für uns stellvertretend bezahlt hat. Er unsere Schuld wegnehmen konnte. Er hat unsere Leiden getragen und wir hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretung willen war er verwundet und um unserer Ungerechtigkeit willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Kennen wir die Wahrheit in Gottes Wort? Es scheint einfach, jeden Tag die Zeitung zu lesen. Aber wenn du diese Zeiten liest, kannst du nicht mehr darüber lesen. Das musst du für dich machen, für dich nehmen. Nach dem Zusammenbruch kommt ein Umbruch. Jesus zeigt uns eine neue Richtung und das richtige Ziel. Aber auch ein Umbruch ist nicht das Ende. Es muss weitergehen. Und so muss es zu einem Durchbruch kommen. Nach dem Umbruch kommt der Durchbruch. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, ist das, was jetzt passiert. Es beginnt die Zeit, in der nach dem Zerbruch ihnen die Augen geöffnet werden, damit sie durchbrechen können, zu einem Durchbruch kommen. Ich glaube, ich weiß nicht, warum das hier Jesus nicht stehen bleibt, ist der, dass er sie zu einer Entscheidung provozieren will. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück, ja, und sie bitten ihn zu bleiben und sie sitzen an einem Tisch und essen miteinander. Und sie essen miteinander und dieses Essen miteinander öffnet ihnen die Augen, den Jüngern die Augen. Das muss irgendwas mit dem letzten Abendmahl zu tun gehabt haben, weil anhand dieses Brotbrechens erkennen sie Jesus. Bleib doch bei uns, sagen sie ihm. Ist schon fast Abend, bleib, wir essen miteinander was. Und das Essen miteinander, das gemeinsame Essen miteinander hat damals was bedeutet. Es war etwas, was mehr als Gemeinschaft hat. Was mehr als Gemeinschaft fördert. Es war die gemeinsame Nähe. Jesus möchte buchstäblich mit hineingenommen werden in die Not und in die Verzweiflung der Jünger. Und als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Jesus bleibt bei ihnen und jetzt sorgt er für sie. Er tut das Normale und das Vertraute, was sie von ihm gewohnt waren. Er ist mit ihnen. Und das ist hier das Abendmahl, was er mit ihnen feiert. Und das Brot brechen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er und sie sahen ihn nicht mehr. Jesus verschwindet vor ihrem Angesicht, aber sie wissen, jetzt alles ist wahr, was er gesagt hat. Sie haben die theologische Bedeutung jetzt erfasst. Sie haben es in ihrem Herzen. Sie haben ihre Freude wiedergefunden. Das, was er gesagt hat, hat ihr Leben zur Freude, hat ihre Zweifel weggenommen, hat ihre Trauer weggenommen und hat sie zur Freude geführt. Und so lernen wir, wenn wir am Ende sind, ist Gott erst am Anfang. Hätten wir das für möglich gehalten, wären wir dabei gewesen, die Verzweiflung erlebt haben, die eine Maria Magdalena erlebt hat am Kreuz, die eine Maria ihren Sohn sterben sieht und nur noch Mensch, rein menschlich gesehen, keine Hoffnung mehr da ist. Hätten die das geglaubt, dass hinterher etwas geschehen ist, das viel mehr wert ist, als sie das am Kreuz gedacht hatten? Und wie ist es bei uns? Kommen wir zu einem Durchbruch? Wir müssen eine Entscheidung treffen. Du musst eine Entscheidung treffen. Du musst eine Entscheidung treffen. Ja, ich will mit diesem Jesus gehen. Ich will diesem Jesus mein Leben anvertrauen. Ich will diesem Jesus den Eimer meines Lebens ausschütten, vor die Füße leeren. Ich will zu diesem Jesus kommen und will Vertrauen fassen, dass dieser unsichtbare Jesus in mein Leben hineinkommt, mit mir gehen möchte. Und so steht Jesus heute Morgen auch da und möchte mit dir gehen. Und es kommt zu einem Aufbruch. Und wie heißt es da in diesem Vers drin? Brannte nicht unser Herz, als wir diese Theologiestunde miterlebt haben? Der Herr ist lebendig. Der Herr kommt zu einem Aufbruch. Nach dem Durchbruch geht's weiter. Plötzlich kriegen die Jünger Füße. Unverzüglich macht sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Plötzlich kriegen die, ich weiß nicht, ich glaube, die sind wahrscheinlich mit dem Ferrari gefahren. Das ging, was vorher so zögend und schleppend war, ging jetzt plötzlich, wumm. Dann hörst du nur noch die Reifen, die Räder durchdrehen und plötzlich geht's zurück. Das müssen wir den anderen erzählen. Wir haben Jesus erkannt, wir haben Jesus gesehen, er ist da. Er hat sich uns gezeigt. Wir haben Jesus gesehen. Und plötzlich, was früher dann runterging, von Jerusalem nach Emmaus runter, die sind den Berg hochgerannt. Die haben keine 2 Minuten gewartet. Wie gesagt, da sind die Reifen durchgedreht. Während sie noch erzählten, machten sie sich auf die, jetzt kann ich selber nicht mehr lesen, okay. Bisher, da berichtet den beiden, was sie erlebt haben. Sie machen sich auf den Weg zurück, sie machen sich auf den Weg zu den Jüngern. Die sind irgendwo irgendwie in einem Raum, wo sie sich miteinander getroffen haben, wahrscheinlich noch die Fensterläden rundherum zugemacht, dass man sie ja gar nicht finden. Und dahin gehen die beiden Männer zurück und reißen wahrscheinlich die Tür auf. Und das Erste, was sie sagen, er lebt. Jesus Christus lebt, das ist das Erste, was sie sagen. Und das sagen sie in einer Freude, er lebt. Nee, nicht in dieser Stimmung, sondern da ist das Herz geht raus. Man will es den anderen sagen, so wie ihr das auch erlebt habt, als ihr in der Stadt wart. Da ist etwas, was in euch drin ist, was raus muss, was andere anstecken finden. Die gute Nachricht ist etwas, was aus uns raus muss. Es kommt zu einem Aufbruch. Bisher sind sie gelaufen wie auf einem Holzweg. Sie drehen um das Richtige und sehen jetzt das richtige Ziel. Wenn Jesus dein Herz berührt, kannst du nicht still sitzen bleiben. Lass es zu, dass Jesus dir ein brennendes Herz schenkt. Brich auf, geh los und sag diese gute Nachricht, dass Jesus lebt. Sag's auch den anderen, was sie getan haben. Ja. Jetzt ist alles durcheinander. Okay, ich habe euch versucht, euch ein bisschen das Leben der beiden Jünger darzustellen. Es kommt von einem Zerbruch zu einem beginnenden Umbruch. Das stellen wir immer wieder fest. Aber es bleibt nicht dabei stehen. Es gibt auch einen Durchbruch. Irgendwann erleben wir das, dass wir in unserem Leben durch Zerbrüche gehen müssen. Aber wir bleiben nicht in diesen Zerbrüchen hängen mit Jesus, weil Jesus mit uns geht. Er ist dieser, wie in diesem Bild zu sehen ist, der mit uns nebenher geht. Er wird uns führen, er wird uns leiten, auch durch schwere Zeiten. Treu ist der, der uns berufen hat. Er wird es auch tun. Er wird uns durch schwere Zeiten bringen. Er wird uns durchbrechen lassen. Und wir erleben dann immer wieder, wenn wir hier miteinander sitzen und es erlebt haben, dass wir schwere Zeiten hinter uns haben, dass es auch wieder irgendwann mal die Sonne ein bisschen aufgeht. Und wir erleben dann, wie Gott treu war, gerade in diesen tiefsten, schwärzesten Stunden unseres Lebens. Und wir erleben die Treue Gottes. Gott ist treu. Amen.